Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zum Podcast der professionellen Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über den zweiten Mythos der VEB, die seit 100 Jahren auf Auftraggeberseite und Architektenplanerseite falsch gemacht wird. Nämlich der Mythos, dass du als Handwerker den Rest der Ausführungsplanung in deiner Werkstatt- und Montageplanung mitmachst. Ne? Kennst du? Du hast im LV, in der Vormerkung irgendwas drinstehen über eine sogenannte erweiterte Werkstatt- und Montageplanung und dann kommen da irgendwelche Stichpunkte und irgendwo steht dann Fortschreiben der Ausführungsplanung, da steht dann drin Entwickeln von Details, Weiterführen von Details, sämtliche weitere Ausführungsunterlagen, die zur Ausführung nötig erforderlich sind, sind zu zeichnen, sind zeichnerisch darzustellen und vom Auftraggeber freigeben zu lassen. Also ein Quatsch. So. Ein Mythos. Warum ist das ein Mythos? Erstmal zur Ursache. Warum kommt das eigentlich heutzutage in die Leistungsverzeichnisse? Es gibt dazu nur eine Begründung und die ist in der HAI zu finden. Ihr wisst mittlerweile, dass in der HAI das Leistungsbild für Architekten und Ingenieure in den Anlagen beschrieben ist. Ja, bei den Architekten in Paragraphen irgendwo 32, 38. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber irgendwo da in der Ecke und bei den TGA-Lern im Paragraph 52 fortfolgende sowas ähnliches. Ne? Nagelt mich jetzt nicht auf die richtige Nummer fest, aber da in den Bereichen findet ihr die Leistungsbilder. Ich könnte jetzt nachgucken am Handy, aber das bringt jetzt keinen Mehrwert. So. Und man findet dort in der Leistungsphase 3 und in der Leistungsphase 5 konkretere Hinweise, was der Architekt und Planer in der Ausführungsplanung in der Leistungsphase 5 zu tun haben. So, und wenn man das mal hinterfragt und auch noch ein paar Sachverständige konsultiert auf Planerseite, ne? So Simon ist so ein Sachverständiger, da gibt es auch zwei andere, die in Deutschland sehr prominent sind, da stellt man schnell fest, dass der arme Planer und Architekt da in der Tat extrem viel zeichnerisch darzustellen haben. So, die kriegen allerdings für die Leistungsphase 5 nicht so viel Honorar. So. Ein wirtschaftlich denkender Mensch sagt sich dann, okay, wenn ich nur einen gewissen Betrag an Geld bekomme, dann gebe ich auch nur einen gewissen Output. Ja? So denken halt leider auch Architekten und Planer. Auftraggeber checken es nämlich nicht, was die wirklich bringen müssen. So, wie läuft das in der Praxis? Architekten und Planer rotzen irgendwas hin, einen besseren Entwurfsstatus, auf jeden Fall lange keine ausführungsreife Darstellung der auszuführenden Leistung. Der Auftraggeber bekommt es, sieht bunt aus, hat so viel komplexe Pläne, interessiert sich sowieso nicht für Technik zum Beispiel. Ja, der Auftraggeber hat ja nur einen primären Fokus auf Optik und Design und denkt dann, ja super, alles klar, so machen wir es. Ja, in der Regel kriegt er gar nicht mit, dass er gerade extremst mangelhafte Leistungen preisgibt oder freigibt, wenn er denn überhaupt freigibt. Es gibt doch Situationen, gerade in Ecke Hannover, die geben halt grundsätzlich keine Pläne mehr frei bei den Planern. Ja, die wissen auch warum. So, dann geht's weiter. Das Ding geht dann so schlecht, wie es ist, in die Ausschreibungsphase über. Und in der Ausschreibungsphase schreibt der Planer dann irgendwie so Nonsens da rein, weil er halt auch schon weiß, ne, dass das, was jetzt hier zeichnerisch dargestellt ist, lange nicht das ist, was draußen gebaut wird und wie es gebaut wird. So, also versucht er seine Schlechtleistung mit einer Klausel in einem Leistungsverzeichnis zu heilen. Ja? Jetzt kannst du natürlich den Planern und Architekten auch nicht böse sein, weil das machen sie seit 100 Jahren falsch. Ja? Was aber Fakt ist, dass die BGH-Rechtsprechung sich dem Thema allgemeine Geschäftsbedingungen, also das unwirksame Klauselthema, schon jahrelang jetzt zuletzt angenommen hat und stetig so riesen Klauselkataloge fortgeführt hat. Ne? Wenn man sich jetzt die Mühe macht, in der ganzen Urteilsdatenbank da, die Juristen ja haben, mal zu recherchieren, was alles an Unwirksamkeit entstanden ist, dann findest du unfassbar viele, hunderte Entscheidungen, wann und warum und wie welche Klauseln falsch sind. Unter anderem so eine hier. Das Fortschreiben der Ausführungsplanung bis zur ausführungsreifen Darstellung. Ist halt komplett unwirksam. Ne? Guck mal, beleuchten wir das mal, warum. Warum ist das unwirksam? Erstens ist es maximal unbestimmt. Ja, es ist zwar irgendwie ein Ziel beschrieben, dass man eine ausführungsreife Darstellung gelangt, aber es ist völlig unbestimmt, wie man da hinkommt. Es ist ja völlig unklar, wie viele Iterationen mit dem Auftraggeber erforderlich werden. Weil wenn du irgendwie ansatzweise eine Ausführungsplanung machen möchtest, dann musst du die ja zur Freigabe einreichen. Wenn der Auftraggeber dann sagt, nee, so möchte ich das nicht, das habe ich mir anders vorgestellt, dann bist du wieder zeichnerisch am Umplanen. So, und das Ganze kann ja 10-mal laufen, das kann ja 15-mal laufen, das kann ja 100-mal laufen. Es ist unbestimmt. Allein durch diese Unbestimmtheit ist die Klausel angreifbar. So, das nächste ist, wie und in welcher Qualität soll denn dann eine fortgeschriebene Ausführungsplanung dargestellt werden? Ja, jetzt kommen manche LVs natürlich auf die Idee und sagen mit Maßstab 1 zu 50. Ja, immerhin, ne? Aber das ist sowieso geschuldet in der Leistungsphase 5. Manche schreiben sogar hin Details im Maßstab 1 zu 1. Aber die Frage ist, wie viele Details? Wann werden Details erforderlich? All das bleibt ja in der Ausschreibung völlig unkonkret. Das heißt, auch hier hast du einen wahnsinnigen Angriffspunkt, sodass die Klausel sofort umkippt und unwirksam wird. Ja? Jetzt muss man aber differenzieren. Der Auftraggeber bezieht sich ja immer, wenn du mit Nachträgen kommst, ne, zu dem Thema mit der Planung, erweiterte Montageplanung und so weiter, kommt der Auftraggeber ja erstmal um die Ecke und sagt, ja, Moment mal, du hast doch den Vertrag unterschrieben, hättest ja vorher was sagen können. Ja? Und das ist halt richtig geil, dieser Einwand oder dieser Aufruf, ne, dieser Aufschrei des Auftraggebers, ey, Nährkosten, kannst du jetzt nicht geltend machen, du hättest ja müssen mich darauf hinweisen, der geht sowieso voll ins Leere. Ne? Das haben wir auch hier bei unseren Live-Events, die wir immer abhalten, hier für unsere aktiv betreuten Kunden, immer das Thema, wenn so eine Frage kommt, da dreht man sich dann im Kreis. Dann muss man erstmal verstehen, wie dieser mit diesem Vorwurf umzugehen ist. Erstens, wenn man unbestimmte, unwirksame Klauseln im Vertrag hat, dann bleiben die unwirksam, auch wenn du vorher nicht darauf hingewiesen hast. Dann bleiben die unwirksam, auch wenn du sie unterschrieben hast. Da gibt es eine klare Rechtsprechung zu, denn hier ist die Rechtsprechung mal auf unserer Seite, die dann einfach sagt, der Handwerker ist einfach juristisch dumm. Ist doch super. Ja, finde ich auch gut so. Ist auch eine richtige Entscheidung, denn wir haben Plan von Technik. Wir können richtig geil mal lochen. Wir kriegen draußen Werkerfolg hin. Wir sorgen dafür, dass es technisch am Ende funktioniert, egal wie schlecht die Planung ist. Ne? Wir lösen ja das Problem. Wir suchen immer Lösungen. So. Wir sind ja die Sozialhandwerker als Problemlöser. So werden wir ja wahrgenommen. Ne? So wird das auch erwartet seit 100 Jahren, weil sich das eben einfach Jahr für Jahr so erzogen hat und jeder quasi damit aufgewachsen ist und keiner so einen Aufschrei hatte, wie wir das jetzt heutzutage durch diese Marktpräsenz halt hinkriegen und sagen, ja gut, der Auftraggeber hat sich ja nie einer beschwert. Du bist ja der Erste, der das macht. Ja, ja klar. So, früher hat sich, vor 40, 50 Jahren hat vielleicht mal einer von 1000 gesagt, das mache ich nicht. Mit dem hat man auch eine Lösung gefunden. Ja, heute sind es halt 100 von 1000, die da aufstehen und sagen, mache ich nicht mehr umsonst. So, du solltest jetzt der Nächste sein. Beispiel, wie man so mit dem Kram umgeht. Wir haben bei uns in den Trainings so eine Art Journal, ne? Lassen wir die Handwerker führen. Wir sagen immer am Anfang, guck mal, du kannst ja die Qualität und Quantität deiner Ausführungsplanung dem Auftraggeber erklären, was du brauchst, damit du schaffen kannst. Ne? Ihr kennt das Thema handwerkliche Selbstverständlichkeit. Der Monteur braucht einen Plan, dass der ohne Rückfragen ins Büro eine Ausführungsvariante sicher als Werkerfolg hinkriegt. Das ist die Qualitätsanforderung der Ausführungsplanung. So, leg die mal bitte neben das, was du gerade vorliegen hast. Und deswegen sage ich auch immer, fang an, systematisch AFU anzufordern. Mit der AFU-Anforderung beginnt die Mitwirkungsverletzung des Auftraggebers. Und damit steuerst du strategisch deine gestörten Bauabläufe. Und du kannst aus jeder gestörten Bauabläufe damit entkommen. Ja? Zeit gewinnen, auf Zeit spielen, Haftungsfreistellung bekommen, Planungsunterstützung, Beschleunigungsnachtrag, Bauzeitnachtrag, technische Nachträge, alles. Du kriegst Schmerzensgeld über Ende und kriegst trotzdem deinen Werkerfolg. Und am Ende ist genau das, worum es geht. Du sollst einfach nur das bekommen, was dir zusteht, wenn du hilfst. Ja? Also Sozialhandwerker sein, also oder transformieren, ne? Als Sozialhandwerker eine Transformation zu durchleben, hin zu aktiven Treiber im professionellen Bauablauf, nämlich Problemlöser, der dafür Geld bekommt. Guck mal, es sind sowieso Kosten, die beim Auftraggeber anfallen. Wenn der Planer und Architekt entsprechend ausführungsreif fertig geplant hätten, ja, dann wären die ganzen technischen Nachträge sowieso nicht gekommen, weil dann hätten sie eine ganz andere, vollständigere Ausschreibung hingelegt und dann hätte eben der Auftraggeber sowieso einen höheren Angebotspreis bekommen. Ja, also es hängt extrem kausal zusammen, diese ganzen Kram. Und ich sag's euch ja immer wieder, man braucht diese strategische Argumentationskette. Das findest du nicht in der VB, was ich dir heute sage. Das sind Themen, die kommen aus Rechtsprechung, aus Baubetriebslehre, aus Technik, aus Erfahrung und aus tausenden durchgesetzten Nachträgen. Ja? So, ein Journal ist ja nur eine ganz, ganz kleine Vorlage von unseren, ich glaube, wir haben mittlerweile über 700 Vorlagen, also wirklich Templates, die draus funktionieren, da sind hunderte Nachtragsvorlagen da mit bei, Stundenzettelvorlagen mit bei, Argumentationsvorlagen, Nachtragsbegründung, Nachtragsentkräftungen von Ablehnung und so weiter. Das ist alles seit 10 Jahren bewährt in der Praxis Und stellt halt eben die Auftraggeber damit am Ende schachmatt. Es kommt halt immer auf dein Ziel an, wie du durchsetzen willst, aber damit kann man argumentieren. So, und das ist eben der Punkt, dass wenn man die Ausführungsplanung jetzt für den Auftraggeber löst, fang an, so ein Journal zu erzeugen. Ne? Einfach die Stunden niederzuschreiben, die du brauchst, um erweitert Ausführungsplanung zu prüfen oder um erweitert deine Montageplanung zu machen und die ganzen, Iterationen hinzubekommen. Ne? Wenn der Auftraggeber sagt, hier, das fehlt noch und das bitte ändern. Das sind ja alles Leistungen, die du nicht kalkuliert hast. Sondern es sind auch nicht Leistungen, die inkludiert sind in deinem Preis. Das sind alles Nachträge. So, und in dem besagten Fall, den ich jetzt vor mir habe, waren das nachher 70.000 Euro, die auf der Uhr standen, weil man halt eben eine erweiterte Montageplanung gemacht hat. So, und die Strategie war und ist auch immer noch, schaffen, Vertrauen aufbauen, technisch gut leisten und so nach 2-3 Monaten den Nachtrag platzieren, weil das Thema wird ja weiter forciert, ne? Dass man am Anfang sagt, gut, es gibt mehr Kosten, ich schreibe mal mit alles mit und den Nachtrag reiche ich dir später ein. So, dann ist das Vertrauen da, der Auftraggeber vertraut dir, weil du eine gute Performance hast auf der Baustelle, so wie es dir möglich ist, unabhängig von anderen Gewerken. Und dann platziert man zu einem gewissen Zeitpunkt mit dem richtigen Timing, einem richtig strategischen Timing-Zeitpunkt, einfach deinen Nachtrag. So, und dann wird der natürlich erstmal abgelehnt. So, dann wird der systematisch entkräftet und dann wird der schön mit der Schlussrechnung ausbezahlt, ne? War jetzt hier, den Kreis will ich jetzt nicht nennen, weil es ist noch ziemlich frisch, war auf jeden Fall in NRW, ein größerer Kreis, da wurde das so wunderbar mit dem Landrat auch am Ende in die Augen schauend vereinbart. Und das Schöne ist, die Auftraggeber schätzen das, die Auftraggeber lernen mit dir, die können die Planer im neuen Projekt ganz anders führen, die wissen jetzt langsam, was ihnen zusteht, die Auftraggeber, und die freuen sich dann darüber, ne? Ist auch kein Kriegsfuß, ist auch nicht konfrontativ, das ist halt einfach geil. Du bist weiterhin vorleistend, du machst einen geilen Job, kriegst halt einfach das, was dir zusteht. Muss man überlegen. Es waren 15.000 Euro in der Montageplanposition und er hat 70.000 Euro Nachtrag bekommen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, genau. Das ist halt eben ein Mythos, der seit 100 Jahren sich hier eingefräst hat in die Gedankengänge der Auftraggeber und Planer. Aber die Ursache wird damit nicht behoben. Ne? Die Schlechtleistung der Planung kann damit nicht unentgeltlich auf dich als Handwerker Eier wollen mit Sau legend übertragen werden. So, und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Feedback. Schick mir gerne mal eine Direktnachricht über LinkedIn oder Insta oder kontaktiere uns direkt unter www.continue-ing.com/termin. Und teil die Folge hier in deinen Baubesprechungen, sprech darüber. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich diese 17 VB-Mythen, die wir hier besprechen, einfach überall manifestieren, sodass ihr in Zukunft völlig anders über die aktuelle Situation in euren Bauprojekten nachgedacht wird, sodass sich hier einfach ein Wandel vollzieht, der in den nächsten Jahren mal wieder endlich in die richtige Richtung geht, nämlich in Balance zwischen Auftraggeber, Planer und Handwerker. Ja, das war's zunächst von mir hier aus Wittlich. Viel Spaß beim Autofahren, Lesen, Arbeiten, wo auch immer ihr seid, Pause machen, und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn es darum geht, über Mythos 3, nämlich Details in der Werkmontageplanung müsst ihr machen, nicht ich als Architekt oder Planer.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.